Also die Himmelstür ist offen. Und um das dreht sich im Grunde jetzt auch diese Gedankenanstöße jetzt heute Morgen in Gottes Seeschule. Merken, dass der Himmel offen ist, die Himmelstür offen ist und natürlich auch Menschen darin unterstützen, die noch diesen Blick nie haben, also noch nicht glaubende Menschen, dass sie diesen Blick gewinnen und merken, es gibt mehr als das Sichtbare. Und Absicht ist jetzt von heute Morgen, dass wir als Christinnen und Christen das vielleicht neu trainieren. Weil ich merke immer wieder, wie groß die Gefahr ist, dass wir auch als Christen, auch als langjährige Christen, uns eigentlich doch wieder schnell am Sichtbaren orientieren. Der christliche Glaube ist sowieso ein Programmpunkt oder ein Parteiprogramm mit richtigem, gutem, theologisch-geistlichem, biblischen Wissen auch im Kopf. Aber im Grunde geht es darum, wir sind unterwegs mit einer unsichtbaren Dimension, die einen Namen trägt, Jesus Christus, Reich Gottes Bezogenheit. Und dieser Aspekt vom Sehen und mehr Sehen zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Und ich habe so eine kurze Kommunikation gehabt auch mit dem Pastor, mit dem Thomas. So, was könnt und was wird jetzt heute Morgen vielleicht sinnvoller, wie ich so der Schwerpunkt sehe. Und da hat sich so heraus, ist so deutlich geworden, dass ich vielleicht so ein Stückchen Fortsetzung mache vom Anliegen, das der Thomas auch im Moment so auf dem Herzen hat, auch predigenderweise. So, dieses Glauben auf Gottes Signale achten. Und es hat mit dieser Offenheit zu tun gegenüber dieser unsichtbaren Dimension Jesus Christus. Ich habe euch Unterlagen gemacht, Teilnehmerunterlagen. Das ist so ein Faltblatt in Gottes Seeschule. Da habt ihr mal den Bibelabschnitt, von dem ich gerne ausgehen möchte. Und so verschiedenste Punkte. Ihr merket, es ist keine klassische Drei-Punkte-Predigt, sondern es ist eine mehrperspektivische Predigt. Ich schaue so von verschiedenen Blickwinkeln so auf diese Thematik hin. Und lade euch ein, mit mir so auf eine kleine Rundreise zu gehen, um dort vielleicht die Dinge aufzuschnappen, mitzunehmen, vielleicht ins eigene Herz mitzunehmen auch, wo du merkst, das ist für mich wichtig und das möchte ich gerne für mich vertiefen. Der Bibelabschnitt aus dem Alten Testament, ich habe ein riesiges Herz für Altes Testament, da ist der Glaube und das Unterwegssein mit dem lebendigen Gott so richtig konkret und praktisch und anschaulich. Also manchmal denke ich, ich hätte auch gern zur Zeit vom Alten Testament gelebt. Aber bin natürlich froh, dass Jesus Christus Realität ist und ich deswegen so zur neutestamentlichen Zeitepoche gehöre, wie alle diejenigen, die ihr Leben für Jesus Christus geöffnet haben. Es geht hier um eine Passage aus dem 2. Könige, Kapitel 6, die Verse 8 bis 17. Und dieser Bibelabschnitt ist schon mehr perspektivisch, mehr dimensional. Und ich möchte das gerade auch zeigen, wenn ich jetzt hier diesen Abschnitt auch lese. Zunächst sind wir hier in Syrien. Das hat ja eine tragische Aktualität auch im Moment. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Er beriet sich mit seinen Heerführern und entschied, an welcher Stelle sie sich in den Hinterhalt legen wollte. Jetzt geografischer Sprung nach Israel. Da schickte der Prophet Elisa einen Boten zum König von Israel, nannte ihm den Ort, wo die Syrer einfallen würden und warnte ihn, mach einen Bogen um die Stelle, denn dort sind die Syrer. Darauf ließ der König von Israel die Gegend, vor der ihn der Prophet gewarnt hatte, gut auskundschaften und war dort besonders vorsichtig. So ging es nicht nur ein- oder zweimal, sondern noch öfters. Blickwechsel nach Syrien. Den König von Syrien beunruhigte die ganze Sache. Er ließ seine Heerführer zusammenkommen und sagte, unter uns muss einer sein, der zum König von Israel hält. Könnt ihr mir sagen, wer? Einer der syrischen Heerführer antwortete: Nein, mein Herr und König, hier ist kein Verrat im Spiel. Der Prophet Elisa, der ist schuld. Er meldet nämlich dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer sagst. Findet mir heraus, wo er ist. Also das Übel an der Wurzel packen. Befahl nun der König. Dann werde ich ihn schon in meine Gewalt bringen. Bald meldete man dem syrischen König, Elisa sei in Dothan. Da schickte der König ein großes Heer dorthin, verstärkt durch eine Streitwagenabteilung. Die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Und jetzt sind wir hier in diesem Dothan, so auf einer Anhöhe. Als der Diener vom Elisa, Entschuldigung, morgens aufstand und schlaftrunken vor die Türe trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Was sollen wir jetzt tun? Fragte er Elisa. Und Elisa, der Prophet, gab zur Antwort: Hab keine Angst. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Darauf betete Elisa: Herr, öffne meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm, dem Diener von Elisa, die Augen, und der sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war ringsum Elisa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Wow. Beeindruckend und lehrreich und ertragreich und einladend, sich dort einmal hineinzubegeben in diese Szenerie. Und ich möchte gerne mit euch dort hineingehen. Als also der Diener vom Elisa, also man vermutet, der Diener vom Elisa, das heißt, der war so ein Prophetenschüler, also so ein junger Kerl vielleicht im Alter von 20 und der Elisa sicher schon einige Jahrzehnte älter, der ihn jetzt so einführt ins Dasein als Prophet. Gott dienen, vertraut sein mit Gottes Gesetzmäßigkeiten, vertraut sein mit dem Alten Testament, mit Gottes Geschichte zur Zeit vom Alten Bund und gleichzeitig wahrzunehmen, zu merken, was ist, um im Namen Gottes jeweils in Situationen hinein auszurichten, was Gott dazu denkt. Manchmal brauchen Menschen Ermutigung, die Israeliten als Volk. Manchmal brauchen sie Ermahnung und Herausforderung. Vor allem wurden die Propheten gesandt als Berater für die Könige und die führenden Kräfte. Denn das sind meist die Schlawiner. Das sind die, die Gott aus dem Ruder laufen. Deswegen sind die Propheten sehr oft also nicht die Leiter im Volk, aber die Berater. Und die, die im Namen Gottes Wegweisung geben und auch Führungskräfte in Israel zur Raison rufen. Immer ist das Thema Treue zu Gott. Werdet Gott wieder treu. Wenn ihr nicht treu werdet zu Gott, droht euch Unheil. Wenn ihr umkehrt, kommt es gut. Also da war dieser Diener vom Elisa am Lernen, wie ein Nachfolger auch vom Elisa zu werden. Und der stolpert also eines schönen Morgens aus dem Bett, fällt aus dem Bett und tritt vor die Türe und die Sonne geht gerade auf. Und er sieht, die Stadt ist umstellt. Sieht die Heerscharen von Soldaten der Syrer und dem rutscht das Herz in die Hose, wie wir so sagen. Umstellt sein, bedrängt sein, Druck empfinden. Wow, Panik, was sollen wir jetzt tun, ist der panische Ausruf. Jesus hat ja seine Jünger auch mal in diese Fährte geschoben. Speisung der 5000, gebt ihnen zu essen. Wie sollen wir das tun, fragen die Jünger. Klassische Situation. Ich sage hier mal, nur immer das Sichtbare sehen, alles das, was ist, und völlig vergessen, dass die Realität noch viel, soll ich jetzt mal sagen, höher ist oder auch noch viel, viel breiter ist. Aber der Diener vom Elisa, dieser Prophetenschüler, steht absolut auf dem Schlauch. Der weiß nicht weiter, der ist ratlos. Was sollen wir jetzt tun? Das tönt noch spannend. Was sollen wir jetzt tun? Das ist ja so ein Phänomen, das kennen wir auch aus unserem Leben, dass wir unter Druck sind und dass wir keinen Rat wissen, dass wir nicht genau wissen, wie weiter, dass Menschen auch auf uns drücken oder Situationen drücken auf uns. Also manche haben vielleicht einen großen Respekt gegenüber irgendwelchen Autoritäten. Manche sind generell eher etwas scheu im Umgang mit Menschen. Manche wissen, sie sollten auf einen Menschen mal zugehen, aber sie trauen sich nicht. Oder wenn es heißt, du sollst zum Chef ran. Was habe ich ausgefressen, ist meist sofort der erste Gedanke und ein ungutes Gefühl auch entsteht. Oder das ganze Phänomen von Prüfungsängsten und Examensängsten. Also ich könnte euch davon viel erzählen. Ich bin so einer, der weiß, was Examenscholler sind. Vor jedem Sonntag, wo ich predige, das war früher nach meinem Theologiestudium, war das ganz extrem so mit Durchfall und Bubbern und Nervosität. Habe auch heute Nacht nicht so gut geschlafen. Ich weiß, ihr fresst mich nicht, aber ich hier so allein und ihr so viele und das drückt auf die Seele, das macht was mit der Seele. Es würde euch vermutlich auch so gehen und denke bitte nicht, der Rainer ist ja ein Professional. Also es drückt, ja, es drückt. Und es hat auch ein bisschen gedrückt, dass das eben nicht geklappt hat mit dem Mikrofon. Mist, ist das daneben gegangen. Jetzt habe ich gerade versucht, einen guten Einstieg zu finden, oder? Und solche Erfahrungen, ich muss das, glaube ich, gar nicht noch mehr ausdeutschen, auch so, das ist uns sehr vertraut, dass Situationen, dass Menschen, Schicksale, irgendetwas, was droht und was man vermutet, auch fälschlich vermutet, dass es bedrohlich wirkt und verängstigend. Thema Angst, der Begriff kommt von Engel. Und das ist genau das hier in dieser Situation, die Enge, die dieser Prophetenschüler hier erlebt. Und es ist noch sehr militant alles und sehr, sehr kriegerisch ja auch. Vor ein paar Jahren in meinem Studium, was ich da absolviert habe, da an St. Gallen unter anderem, also eine Dozentin, die hat mal einen ganz starken Satz gesagt, der ist mir sehr nachgegangen, auch bis heute, sie hat gesagt, Angst macht dumm. Finde ich ganz interessant, dem nochmal so nachzustudieren. Und da geht es nicht um schlau sein oder intellektuell oder so, sondern Angst, wenn das so drückt, man blickt überhaupt nicht mehr durch. Nur der Bauch funktioniert noch irgendwie, aber man verliert wieso die klare Sicht auf die Dinge. Das meint dieses dumm. Also da macht man zu und man ist so ratlos und so hilflos und reagiert mehr so unkoordiniert. So. Und das ist jetzt die Situation hier aus diesem Bibelabschnitt. Was sollen wir jetzt tun? Eine Situation von Ratlosigkeit. Und jetzt kommt für uns als Christinnen und Christen, aber falls das auch der Fall ist heute Morgen, auch wenn du merkst, ich bin eigentlich noch nicht wirklich Christ, mir fehlt überhaupt irgendwie diese Perspektive, da gibt es eine gute Nachricht, nämlich Gottes Sehschule. Wie beginnt das mit dem Sehen? Also es gibt ja heute auch Menschen, die merken auch, es gibt was zwischen Himmel und Erde. Diesen Blick, so diesen allgemeinen esoterischen Blick auch. Mir ist die esoterische Welt relativ bekannt aus dem Befreiungsdienst. Aber vertraut so mit dieser esoterischen Welt meine ich jetzt nicht, sondern Gottes Sehschule, also dieses Sehen und dass die Augen sich öffnen, einem die Augen des Herzens, die Ohren des Herzens sich öffnen für Gottes Möglichkeiten. Für die Möglichkeiten des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Für die Möglichkeiten von dem Gott, der Jesus Christus gesandt hat. Und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit Menschen die Augen öffnen. Denn, das sagt die Heilige Schrift deutlich, der Blick der Menschen ist verblendet durch den Feind Gottes. Wir sehen immer nur das Sichtbare. Und dann gibt es diese unsichtbare, finstere Dimension, die die Heilige Schrift auch Satan oder Teufel nennt und die uns mit einem hellen Scheinwerfer anstrahlt, mit einer 500 Watt Lampe, Halogen. Ich habe so ein Ding, da könnte man mitten in der Nacht einen Rasen mähen. So hell ist die. Aber schau da mal rein. Ja, das ist Licht, das ist hell. Aber so hell, es macht dich kaputt. Es haut dich um und du siehst gar nichts mehr. Und das ist diese Verblendung. Und der lebendige Gott hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, einem Volk, sagt die Heilige Schrift, das im Finsteren wohnt, damit im Leben von Menschen es hell wird, das Licht angeht. Jesus Christus ist das Licht der Welt, sagt Jesus Christus selber von sich. Ich bin das Licht der Welt, dass die Menschen nicht mehr in der Finsternis wandeln müssen, sondern Orientierung haben, sehen, Orientierung haben, vom Himmel, vom Reich Gottes her, von dieser unsichtbaren Dimension des Reiches Gottes her, von dieser unsichtbaren Wirklichkeit Jesus Christus. Er ist der aufgehende Morgenstern. Und ihr merkt, wie viele verschiedene Beschreibungen es gibt, um zu zeigen, hey, wer als Christ unterwegs ist, der lebt in der Morgendämmerung. Es wird hell. Das merkt eine ganze Welt fern von Gott nicht. Sie sind, das ist kein böses Werturteil, es ist einfach Realität, sie sind wie mit Blindheit geschlagen. Sie merken den anbrechenden Morgen immer noch nicht. Aber wer sein Leben für Jesus Christus öffnet und dieser Botschaft von Jesus glaubt, und die ist ja ganz klar und ganz direkt, kehrt um, heißt es zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, kehrt um, denn Gottes Reich ist jetzt dabei, über die Schwelle zu treten. Jetzt beginnt diese Dimension aufzublühen. Und dann dieses Angebot von Jesus Christus. Wer seine Hand in seine Hand legt, wer sein Leben mit ihm zusammen gestaltet und er ist der Captain und er geht mir voran und er weiß, wie mein Leben funktioniert und er ist ein Licht auf meinem Wege und er sendet sein Licht und seine Wahrheit, damit es auf meinem Weg hell wird. Und ich lernen darf von Jesus Christus. Merkt ihr, das hat alles zu tun mit sehen lernen, merken lernen, weitersehen, durchblicken, durch den Horizont hindurch. Und noch einmal, das Leben mit Jesus Christus beginnt da hell zu werden. Und wir beginnen zu sehen und zu erkennen, auch zu erkennen, in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, geht es ja um mich. Wie auch eben da in dem Film, den ich in der Schnelle nicht so ganz gecheckt habe, so immer der Wechsel auch zwischen Englisch und Sehen und deutschen Untertitel und so. Aber da geht es ja auch darum, da laufen zwei Dimensionen, so habe ich das verstanden, laufen zwei Dimensionen wie nebeneinander her und es gibt irgendwie keinen richtigen Zugang. Bis plötzlich der Blick geöffnet wird, jawohl, es gibt mehr als so das Sichtbare, was einem einfach so oberflächlich begegnet. Mit dem Christwerden, also da, wo ein Mensch Jesus Christus einlädt in sein Leben, da beginnen sich im Leben dieses Menschen Himmel und Erde zu küssen. Und da beginnt es hell zu werden. Da beginnt zunehmend dieser Durchblick, dieses weiter sehen können, mehr hören können. Und das ist auch das Anliegen der Heiligen Schrift. Es wird jetzt so seit eigentlich schon längerem, aber jetzt auch seit einiger Zeit, auch im Bereich FWG Schweiz, wird auch sehr viel das Wirken vom Heiligen Geist thematisiert, was sicher sehr gut ist. Ich bin aber ein bisschen besorgt, wenn es vor allem viel um ich habe den Eindruck geht und Finger in den Wind und so Geschichten. Es ist sehr, sehr gut. Ich werde gleich auch noch einiges so zu dem sagen. Aber meine Besorgnis ist etwas, dass vor allem das Fundament, nämlich die Prägung anhand der Heiligen Schrift, dass das doch ziemlich in den Hintergrund gerät. Und deswegen möchte ich da jetzt kurz hinleuchten. Der eigentliche Augenöffner ist vor allem auch die Heilige Schrift. Also die Heilige Schrift definiert sich so, sie ist inspiriertes Wort Gottes, Offenbarung. Wer etwas von Gott wissen möchte, hören möchte, seine Verheißungen, seine Ansagen, sein roter Teppich, den er ausrollt, dass wir drauf treten und in Kontakt kommen mit ihm, indem wir unser Leben bei Jesus festmachen, das wissen wir ausschließlich von der Heiligen Schrift. Die alttestamentlichen Propheten, die waren daheim in der Heiligen Schrift. Das ist zentral. Hier ist der Herzschlag Gottes, die Gesetzmäßigkeiten, die Schemata, was sehr dynamische Schemata, ja nicht an Schema X denken oder so, Schema F, das hat immer was Langweiliges. Aber das ist so, also das ist so der Grundwortschatz Gottes. Und wer die Heilige Schrift von Anfang bis Ende mal liest, in einem Jahr durchliest, wird überwältigend entdecken diese Aussage aus dem Hebräerbrief: Der lebendige Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese Gottes Herzschlag, Gottes Sicht der Dinge, was Gott im Sinn hat, was er vermutlich plant, womit kann ich rechnen, wie kann ich erhörlich beten, sodass Gott also mein Gebet erhört, was liegt so im Denkrahmen Gottes, was hat er vorgesehen, wer bin ich, womit kann ich rechnen, worauf kann ich stehen, das prägt sich mir ein, indem ich vertraut bin mit der Heiligen Schrift. Und das sage ich jetzt ganz deutlich und ehrlich, das lernt man nicht, indem man Theologie studiert hat. Das ist etwas, ich sage jetzt mal als Erwachsenenbildner auch, das ist eine Kompetenz, die kannst du dir selber aneignen. Denn im Herzen, auch ich als Berufschrist, ich habe drei Studiengänge durchlaufen in meinem Leben. Das ist alles toll. Ich habe vielleicht einiges Wissen hier oben, aber Vertrautheit mit der Heiligen Schrift und auch zunehmend, ich bin auch Lernender, vertraut zu sein mit dem, was denkt Gott vermutlich jetzt zu dieser Situation, das hat mit Herzensvertrautheit mit der Heiligen Schrift zu tun. Und das kann man nicht studieren, aber das macht sich im Leben breit, indem ich mich der Heiligen Schrift aussetze. Und vielleicht merkt ihr, das ist wie eine Haltung. Ich habe neulich, ich schaffe ja 50% am theologischen Seminar von St. Krishna. Und da im ersten Jahr, nach dem ersten halben Jahr so, finden bei den Erstjahrgängern die Standortgespräche statt. Und ich bin ausgebildeter und trainierter Coach und Supervisor. Und da bringe ich mich sehr, sehr gerne ein, so ein Studi Unterstützung zu geben, mal einzuschätzen, wo stehe ich jetzt, was brauche ich jetzt, wo sind Weichenstellungen nötig, wie kann ich gut weiter studieren auch. Und da hat mir so ein Student so von sich erzählt, von seiner Herkunft, so seine ganze Sippschaft kommt aus dem Freimaurertum, viel durcheinander mit, sag ich jetzt mal, so religiöse Sachen, Dinge mit religiösem Touch, etwas Mysterion, Menschenfreundlichkeit und also diese Dinge. Und er hatte ein Riesendurcheinander in seinem Leben, bis er Christ wurde. Und er merkte schier in seinem Leben, in seiner Seele auch, wie die Heilige Schrift beginnt, sein Denken zu auszurichten, sein Denken gesund werden zu lassen. Er war sehr, sehr, sehr viel krank, bevor er Christ wurde. Also so richtig wie soll ich jetzt sagen, wie so die Einwirkungen ausdrücklich der Finsternis auch, die so das Leben immer wieder so im wahrsten Sinn von Wort nach unten gezogen haben. Und dann macht er diese Begegnung mit Jesus Christus und lernt die Heilige Schrift kennen. Ich kann das jetzt nicht länger ausführen, ich sage nur so viel, er sagte zu mir, Rainer, ehrlich, wir haben auch ein bisschen über das geistige Leben geredet, das ist auch immer so ein kleiner Teil vom Ganzen. Ich kann nicht nachvollziehen, sagt er, wie Menschen, auch vielleicht hier und da Studienkolleginnen und Kollegen, so ohne einen engen Kontakt mit der Heiligen Schrift leben können. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nicht in meinen Alltag einsteigen, sagt er, ohne dass ich mich gestärkt habe durch die Heilige Schrift. Ich gehe vor die Hunde. Also bei ihm ist es nicht einmal so, ja, er muss sich das immer vornehmen und der Stress und mit der stillen Zeit und diese ganzen Geschichten. Das kennen vielleicht manche von uns auch. Aber das hat mich so beeindruckt, wie er so sagt, ich kann nicht aus dem Haus, ich kann mich nicht dem ganzen Getümmel allem so aussetzen, ohne dass ich mich eingepegelt habe, dass ich eine Peilung habe auf den, sagt auch das Neue Testament, auf den Anker, der Jesus Christus heißt und von dem ich immer wieder in der Heiligen Schrift diesem Kraftwort auch erfahre. Und deswegen ist die Heilige Schrift Augenöffner. Und ich lehne mich mal insofern etwas noch aus dem Fenster. Dieses prophetische Reden ist auch ein wichtiger Bestandteil in meiner eigenen Erfahrung. Aber ich bin ganz fest überzeugt, prophetisches Reden und Prophetie, das geht nicht ohne eine deutliche Verwurzelung in der Heiligen Schrift. Ich sehe das bei den Propheten im Alten Testament. Und ich sehe das auch in meiner eigenen Erfahrung. Die Heilige Schrift stellt die Weichen und hilft mir zu erkennen, also wenn mir Phänomene, Dinge, Situationen begegnen, da gibt es wie eine Resonanz. Und das ist das, was bei den alttestamentlichen Propheten passiert. Die gehen auch durchs Leben und merken und sehen und Situationen und Phänomene. Und dann klingt eine Saite an, die vibriert plötzlich. Im Sinn von, da ist Ermutigung, Unterstützung wichtig, um weiterhin Gott treu zu bleiben. Oder die Saite klingt an, da ist das Muster des Todes. Da ist was faul. Und die Propheten, und das passt hier jetzt in unser Thema hinein, sind im Grunde echte Langweiler, weil die haben immer nur ein Thema, Treue zu Gott. Nichts anderes. Das ist immer das Thema. Gut, wir können das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ihr merkt, das beruht alles auf dieser Verankerung in der Heiligen Schrift. Und ich schließe diesen Teil damit ab, jemand sagte mal sehr gut, wer sich weit aus dem Fenster lehnt, muss innen einen festen Halt haben. Und beides gehört zusammen. Also wir sollen uns auch aus dem Fenster lehnen. Also Kompliment hier für das Evangelisationsteam, das ihr, glaube ich, ja in eurer Gemeinde habt. Ich weiß nur, dass mindestens der Marcel dazugehört und noch ein paar andere. Da lehnt man sich ja auch immer hinein, zu den Menschen hin und zu unglaublich vielen Denksystemen und Menschen, die vielleicht auch mit der finsteren Welt Verbindung haben und so. Das ist sehr, sehr gut. Aber es braucht dann auch nebenher und gleichzeitig wie synchron diese Verankerung in der Heiligen Schrift. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Könntest du mal, Reto, die Folie da kurz anwerfen? Das möchte ich kurz noch zeigen. Ihr habt das auch in euren Unterlagen. Das ist dieses Bild. Das, was ihr da jetzt auch seht. Ganz spontan. Wer sieht hier eine alte Frau? Bitte melden. Wer sieht eine junge Frau? Ist doch interessant, oder? Und jetzt mache ich es ganz kurz. Christsein heißt sozusagen, es ist natürlich jetzt ein Beispiel, du siehst immer beides. Du siehst immer beides. Ich spontan sehe immer zuerst die alte Frau, aber ich kann dann switchen. Ich gebe mir einen Tick an den Kopf, an meine grauen Gehirnzellen und dann sehe ich auch die junge Frau. Und das ist jetzt, das möchte ich nur kurz mal als Illustration sagen. Also wer als Christ lebt, hat diesen siebten Sinn, immer mehrere Dimensionen zu sehen. Du siehst das Sichtbare und hoffentlich sind wir Christen nie solche, die wegschauen, sondern wirklich hinschauen. Auch Jesus ist gekommen in die menschliche Welt, ins menschliche Elend, in die menschliche Realität hinein. Und er hat immer noch Zusätzliches gesehen. Er sah den Zachäus und was das für ein Schicksal war und was für eine Gestalt dort oben im Maulbeerbaum. Und er kannte den Zachäus schon und wusste, was er brauchte. Er ist nicht gekommen für die Starken, sondern für die Kranken. Und das ist immer dieses Beides, dass wir auch als Christen uns nicht schocken lassen vom Sichtbaren und von den sichtbaren Phänomenen, was die Seele drückt, sondern dass wir immer auch gleich, ziemlich sehr schnell gleich, auch diesen Blick haben aufs Reich Gottes, Gottes Kraft, die Kraft der Heiligen Schrift, die Wegweisung Gottes auch. Und was denkt Gott in dieser Situation? Und kann ich hier im Namen und in der Kraft Gottes, kann ich hier hilfreiche Hand bieten? Kann ich hier einen hilfreichen Rat weitergeben? Du könntest dieses Bild wieder abschalten, Reto. Herzlichen Dank. Ich hatte eine Großtante, die war der Fan aller meiner 17 Cousins und Cousinen. Die Tante Lore, eine alte Lehrerin damals schon vom alten Schlag, würde man heute sagen. Und die konnte ganz fantastisch Märchen erzählen. Und die ging mit uns oft auf den Spielplatz. Und wenn es uns Kindern langweilig wurde, dann haben wir da alle auf dem Bänkli hemmergesessen. Und dann hat sie mit uns gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, und das ist ja immer toll, oder? Diese Suchebewegung oder Teekesselchen heißt das, glaube ich, auch manchmal. Aber ich glaube, es hieß so, ich sehe was, was du nicht siehst. Und es sieht so aus. Und dann hat man immer so rumgeschaut. Und dann hat sie es auch gesagt, was sie sieht, was wir als Kinder da nicht so gesehen haben. Der Diener von Elisa, der Prophetenschüler, der fragt ja, was sollen wir jetzt tun? Und der gab zur Antwort, hab keine Angst, auf unserer Seite stehen noch mehr. Gut, und dieses, ich sehe was, was du nicht siehst, ist im Grunde auch so ein, also es tönt ja ein bisschen gemein, ich sehe was, was du nicht siehst. Aber ich traue mich trotzdem zu sagen, das ist eigentlich auch ganz toll, wenn das hier so auch in unserer Gemeinde so spielt, sage ich mal. Dass wenn einer jetzt gerade so ein bisschen erdrückt wird und gedrückt wird von Lebenssituationen und was ihm das Herz schwer macht, dass man doch mal nebeneinander Platz nehmen könnte und miteinander eine Tasse Kaffee trinke und mal so einander das Ohr gibt, und dann nicht sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, das ist immer ein bisschen so von oben herab, aber doch einander auch Unterstützung geben. Etwas Denkunterstützung, etwas Unterstützung in Sachen Horizonterweiterung. Oder, das ist ja auch ein Geheimnis vom Coaching, merke ich immer wieder, da erzählt der Klient, Klientin etwas und ich höre so die Zwischentöne, nehme aber auch meine eigene Resonanzfähigkeit sehr wahr und bin auch immer in Kontakt mit dem Heiligen Geist, auch bei säkularen Klientinnen und Klienten und kann dann auf bestimmte, auch gerade auf nicht gesagte Dinge wie eingehen oder merke so, wo gibt es ein bisschen Spannungen im Gebälk eigentlich und kann auf das eingehen. Was ich sagen möchte ist, ich glaube, jeder und jede, weil du Christ bist, und weil du vom Heiligen Geist erfüllt bist und weil du Jesus Christus kennst und weil du die Heilige Schrift kennst und mit der Heiligen Schrift vertraut bist und weil du nicht nur ein, sondern zwei Ohren auch hast, kannst du dem Bruder, der Schwester, sage ich mal so, ganz fromm in der Gemeinde, auch Unterstützung, Ermutigung sein und vielleicht auch einen freundlichen Rippenstoß, ein freundlicher Rippenstoß sein. Also das ist so das Schöne, dass ich ja nicht alleine alles sehen können muss, sondern dass ich auch Menschen zur Seite habe, die mir helfen zu sehen. Dann lesen wir hier im alttestamentlichen Bibelabschnitt, der Elisa sagt nicht nur, es ist so wie es ist. Und der Prophetenschüler, ja, der Alte hat gut reden. Ich sehe gar nichts. Oder? Das wäre so typisch die neunmal Klugen, die dann alles immer sagen, wie es ist, aber eigentlich nie Unterstützung auch bieten, dass die jüngere Person vielleicht auch hier, dieser Prophetenschüler, selber auch sehen kann. Und das ist jetzt sehr interessant, dass es hier dann heißt, darauf betete Elisa. Der packt jetzt nicht einfach seine Wahrheit aus, die er sieht, sondern er betet auch und sagt, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Also dieses Sehen können ist auch etwas, das ist nicht einfach machbar. Es ist trainierbar, lernbar, indem wir immer mehr mit Gottes Herzschlag in der Heiligen Schrift vertraut werden. Aber es ist auch etwas, wo wir auch füreinander im Gebet einstehen können. Vielleicht gerade da auf dem Bänkli, hätte ich jetzt gerade gesagt, also wo man gerade zusammenhöckelt oder nachher vielleicht beim Apéro und so, auch überhaupt mal angesichts dieser Situation für das Gegenüber mal betet auch. Herr, hilf ihm oder ihr doch, dass ihm ihr jetzt die Augen aufgehen und für das auch einen Segen verschenken. Es ist etwas Übernatürliches, diese Sehfähigkeit, die hat man nicht einfach so. Wir haben sie grundsätzlich als Christen und manchmal haben wir auch ein Brett vorm Kopf und vorm Herz. Und dann ist es auch eine Sache vom Gebet, einander zu helfen, zu sehen, indem wir füreinander beten. Und noch etwas. Das heißt ja dort, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Es geht um Augen öffnen. Wir können auch etwas dafür tun. Ich trainiere das schon sehr, sehr lange, nicht mit geschlossenen Augen zu beten. Das ist eigentlich so fatal und paradox und verrückt. Ich möchte niemanden jetzt hier angreifen wegen der Gebetshaltung, ist doch was Persönliches. Aber wenn wir natürlich, sobald wir Kontakt wirklich bewusst pflegen zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus, im Gebet, und wir machen dabei immer die Augen zu und wollen gleichzeitig sehen, ja, dann müssen wir uns nicht wundern. Versteht ihr? Also es kann auch sehr hilfreich sein, also dieses innere Sehen auch mit dem äußeren Sehen zu verbinden. Hat mich auch gerade wieder elektrisiert mich jedes Jahr, wenn ich da in der Gebetsgruppe bin, vor dem Gottesdienst. Da hat es nämlich oben, wie hier, das leider vergittert, ich weiß nicht, wie es da ist, da hat es also Fenster, da kann man durchschauen. Und das finde ich ganz toll. Also ich weiß, es ist auch ein bisschen unangenehm, wenn man mit offenen Augen betet und man schaut dann vielleicht und dann begegnen sich die Blicke, das hat immer etwas Irritierendes so. Aber ich möchte euch einfach mal einladen, das doch sehr ernst zu nehmen und mit geöffneten Augen zu beten. Erhebt eure Häupter, sagt Jesus, weil sich eure Erlösung naht. Also da gibt's was zu sehen, da muss man das Haupt erheben. Also sollte man mal trainieren, mit offenen Augen zu beten. Stell deine Augen auf Entfernung ein und dann werde dir bewusst, du bist jetzt hier in der Kommunikation mit Jesus Christus und sei ganz auf Empfang und ganz, mach die Augen auf, damit du aufs Unsichtbare sehen kannst. Ja, dazu gäbe es noch manches Interessante so. Ich möchte es nur mal andeuten. Es hat auch eine übertragene Bedeutung, wirklich hinschauen. Ich tippe das nur mal an. Mann, oder ich kann das auch vertiefen, traue mich aber nicht so ganz, aber ich tippe es mal an. Schau doch mal, ob und wie Gott nachts auch zu dir kommuniziert. Zu Fragestellungen, Dingen, die dich beschäftigen, wo es dich nervt, da brauchst du eine Lösung. Ich selber habe seit vielen Jahren einen kleinen A6-Schriebblock auf meinem Nachttisch. Weil ich wache manchmal auf, ich kenne manchmal bei mir so Phasen, das ist wie so ein Zwischending zwischen Schlafen und Wachsein. Ich weiß dann auch nicht, wenn ich aufwache, sollte ich jetzt mich eigentlich gestresst fühlen, weil ich nicht richtig geschlafen habe? Oder war es doch eigentlich eine spannende, eine interessante Nacht so? Und wie lange das es geht, weiß ich ja dann auch nicht. Aber ich sag's mal ganz respektvoll und vorsichtig. Also mir begegnen manchmal in der Nacht Antworten auf meine Fragen. Ich sag's mal so. Mir begegnet auch manchmal der Knackpunkt für die Predigt, zum Beispiel dann am Sonntagmorgen. Genau. Und ich habe mich entschlossen, das ernst zu nehmen, dem Herrn zu danken. Es gibt ja auch Modelle für das, auch in der Heiligen Schrift. Also, ich lade dich ein, wachsam sein, also aufmerksam, achtsam. Wie kommuniziert der lebendige Gott noch so zu dir? Ich erlebe es hin und wieder und mache da gar kein großes Brimborium auch drum. Ich teile euch das jetzt einfach mal nur so mit, dass mir hin und wieder im Gespräch mit einer Person so der innere Fernseher angeht. Und dann bin ich so mit einem Ohr bei der Person und mit dem anderen Ohr merke ich plötzlich, der innere Fernseher geht an. Und ich merke, was die nächste zentrale Frage ist. Oder ich merke, was eigentlich das Thema ist. Und ich merke auch im Befreiungsdienst manchmal, wie der Dämon, der Feind in Wahrheit heißt, damit er angesprochen werden kann, damit er das Leben dieses Menschen im Namen Jesu und in seiner Kraft weichen muss aus dem Leben von Menschen. Also einfach mal, du bist kompletter Mensch. Und Gott hat, ich habe das mal gezählt, habe da mal was drüber geschrieben, hat mindestens 18 Kanäle, auf denen er kommuniziert. Und ich möchte euch einfach mal einladen, ihr seid mit Haut und Haaren Christen, wenn du dein Leben für Jesus geöffnet hast und mit ihm unterwegs bist. Und beobachte doch mal, also die Heilige Schrift ist Modell für das. Beobachte das einfach mal, wie Gott, wie der Heilige Geist, so noch vielleicht neben dir kommuniziert. Ja, ich sollte jetzt, genau, aber ich kann es nicht unterschlagen, ich muss das kurz noch eben zeigen. Das ist der letzte Teil in euren Unterlagen. Das Sehen können und merken können, also offen sein für Gottes Impulse auch, das hängt davon auch ab, dass du Jesus Christus folgst. Ich bin nicht so ein Riesenfan vom Begriff Gehorsam, ich stehe dazu, aber es ist eigentlich schon das. Also nachfolgen. Also einen konsequenten Schritt tun, so schreibe ich das auch manchmal. Genau. Und ich möchte dazu kurz einen Abschnitt lesen. Ihr habt das auch in den Unterlagen. Die Israeliten stehen vor dem Jordan, der Hochwasser führt. Und jetzt die Frage, wie kommt man da durch? Also wieder ein Phänomen, das drückt einfach unverschämt. 2 Millionen Menschen dort. Östlich vom Jordan. Wählt 12 Männer aus, von jedem Stamm einen. Die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Und jetzt kommt's. Sobald die Priester, die die Bundeslade tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem Damm. Und jetzt für all die Erfahrungswütigen unter euch, zu denen ich auch gehöre, ich möchte auch immer gerne Heißhunger auf Erfahrungen mit Jesus Christus, hoffentlich immer nur die guten. Ja, dann werde ich manchmal wieder ganz schnell, ganz still auch. Genau. Daran sollt ihr erkennen, heißt es hier, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Dir wird etwas klar. Die Heilige Schrift, also Gott spricht durch die Heilige Schrift zu dir, der Grundwortschatz Gottes. Der Heilige Geist spricht zu dir in ähnlicher Richtung vielleicht, indem du nachts was träumst, indem der Fernseher, der Innere angeht bei dir. Oder es wird dir wie ein Wort auf die Zunge gelegt. Oder du solltest, du merkst es schon länger, und du solltest Schritte zutun auf einen Menschen. Vielleicht aus evangelistischer Zielsetzung. Da hat man ja immer gerade 1000 Gründe, warum man das lieber nicht macht. Oder auf einen Menschen zugehen, um die Hand zu reichen. Nach einem richtig handfesten, bitteren Streit. Spannungen darf es immer geben. Aber so, dass man sich alles um die Ohren schlägt, da braucht es doch auch wieder neue Arbeitsfähigkeit, die Hand einander die Hand reichen. Also, es wird nicht weitergehen mit diesem dynamischen Kanal vom Hören und Wahrnehmen, wenn du nicht auch jetzt eine Konsequenz aus dem ziehst. Und ich merke immer in diesem Bild vom Jordan, ich möchte meinen Fuß nicht ins kalte Wasser setzen. Und das möchte ich hier so ganz am Schluss jetzt meiner Gedankenanschlüsse stellen. Nur am Limit erlebst du Gott. Und ich sage dir was ganz unverschämt Irritierendes. Im Gottesdienst, wo ja alles immer so sicher ist, oder gibt es hier irgendeine gefährliche Situation? Ist das irgendwie mit Wagnissen verbunden hier? Oder muss man hier kühn sein heute Morgen? Nein, heute Morgen brauchst du im Grunde nicht die Hilfe von Jesus Christus, wenn wir mal ganz ernst sind, ganz ernsthaft sind. Und deswegen, die Kraft der Heiligen Schrift, die Tragfähigkeit der Heiligen Schrift, die Kraft Jesu erleben, geschieht immer in Wagnissituationen. Und wenn du dich um Wagnisse bringst, nicht einen Folgeschritt tust, dann wird das abstumpfen, deine Hörfähigkeit, deine Offenheit. Und hier heißt es, daran werdet ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Und hier, Gott sagt nicht, zu dem Volk, zu den 2 Millionen, macht erstmal 1000 Gebetsnächte, damit dann das Wasser zurückweicht. Also merkt ihr, ich bin auch für Gebet. Aber möchten wir mal die blöde Frage in den Raum stellen, könnte das Beten auch eine Flucht sein? Im Grunde weißt du Bescheid. Und die Kraft ist at hand. Sie ist abrufbar. Sobald du nämlich jetzt in die Situation hineintrittst. Und dahinter ist verheißenes Land. Ja. Doppelpunkt. Genau. Ja, das war's. Genau. Also, ich bete noch ganz kurz. Und vielleicht können wir jetzt die Augen mal aufmachen und wirklich unsere Häupter auch erheben. So, weil es gibt was zu sehen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist der Auferstandene. Du sitzt zu Gottes Rechten. Das wird mir immer wieder neu bewusst auch. Du bringst unser Anliegen auch vor Gott, den Vater. Du weißt auch, was wir brauchen. Wir können es manchmal so schlecht ausdrücken. Und du siehst, wie oft wir auch einknicken, Herr. Ich danke dir aber, dass du nicht den Stab über uns brichst, sondern immer wieder neu uns aufhilfst, dass wir weiter lernen können, auch im Hören auf dich, mit dir unterwegs sein. Und ich bitte dich, Jesus, dass du selber dich immer wieder offenbarst, aber dass wir auch das wirklich auch nutzen, um jetzt, wenn du mit uns kommunizierst, dass wir da einen Folgeschritt auch tun. Ich bitte dich ja, dass wir damit auch unsere Dankbarkeit ausdrücken, dass du dich so unsäglich investierst in unser Leben. Überhaupt auch mit deinem Tod am Kreuz und deiner Auferstehung. Ich danke dir, Herr, wir sind privilegierte Menschen und wir möchten, so wie das auch geht, im Leben auch umsetzen. Danke für deine Präsenz. Amen.